Umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass eigentlich nicht nur das Alter und die Erfahrung damit zu tun hat, wie professionell jetzt ein Kollege oder eine Kollegin bei mir ist. Und umso mehr ich jetzt in diesem Podcast mit Politiker und Politikerinnen zu tun gehabt habe, habe ich auch gemerkt, dass da nicht unbedingt das Alter entscheidet, wie fähig jemand ist oder wie sehr ich die Inhalte von jemandem verstehe. Und mir geht es ja im Podcast darum, die Inhalte von PolitikerInnen zu verstehen, sodass ich sie auch meinen HörerInnen weitergeben kann. Umso begeisterter oder ein bisschen war ich schon schockiert auch, als ich gesehen habe, dass mein nächster Gast im Jahr 2003 geboren wurde, was für mich eigentlich ein Kleinkind ist. Das war mir aber nicht bewusst, als ich ihm schon mehrere Monate auf Instagram gefolgt bin und das Gefühl hatte, dass er wirklich viele Entwicklungen cool und einfach erklärt. Deswegen, ich habe dir das vorher auch schon gesagt, ein Social Media Game ist super. Du setzt dich auseinander mit Bildung, mit Jugend, Digitalisierung und Sport. Das sind lauter wichtige Themen. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und mit mir ein bisschen vor allem über Jugendliche auch sprechen wirst. Herzlich willkommen, Theo Löcker.
Ich freue mich auch sehr. Danke dir für die Einladung.
Thank God it's no talks. Hat mich mega gefreut. Also ich war wirklich aber ein bisschen schockiert. Du bist sehr, sehr jung. Für mich, in meinen Augen, in deinen Augen, du hast vorher schon gesagt, ja, es gibt die Älteren, die Jüngeren. Du hast mich noch zu den Jüngeren dazu gezählt, aber es ist schon ein Stückchen Unterschied. Wir hatten teilweise denselben Lehrer. Mein Klassenvorstand war ja dann dein Schuldirektor viele Jahre später. Du hast sehr jung schon angefangen, dich mit Politik auseinanderzusetzen. Du warst bei einer Organisation Verde, wenn das stimmt. Das ist eh von den Grünen. Was machen die da genau?
Also ich habe so angefangen mit 16 Verde mit aufzubauen. Verde ist die grüne Schülerinnenorganisation und es hat in Wien angefangen. Dann haben wir es bundesweit aufgebaut. Und da geht es darum, Österreich ist gemeinsam mit Zypern eigentlich das einzige Land, das eine gesetzlich verankerte Schülerinnenvertretung hat. Mhm. Und diese Möglichkeit wollten wir nutzen. Das heißt, Schulsprecherinnen und Schulsprecher dürfen ihre Vertretung wählen und es gibt dann eine Vertretung für alle 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich. Und da hat es ganz lange nur zwei große Organisationen gegeben. Einmal die AKS, ist eher rot, und einmal die Schülerunion, die ist eher ÖVP-nah. Und uns hat einfach ein Angebot für Nachhaltigkeit, etwas Grünes gefehlt. Und das haben wir dann aufgebaut und das war so mein erster Zugang. Aber wirklich motiviert wurde ich eigentlich schon, seitdem ich ein Kind bin. Weil wenn du als Kind auf der Straße herumgehst und dann deine Eltern fragst, warum ist da jemand obdachlos oder wieso ist die Welt ungerecht, dann ist ja sofort die Frage da, ist das einfach so oder kann man was tun? Und es gibt viele Erwachsene, die halt irgendwann resigniert haben, I guess, und achselzuckend sagen, ja, ist halt so, was willst du machen? Mhm. Und dann gibt es Erwachsene, die dich motivieren und sagen, ja, es ist so, aber es muss nicht so sein und du kannst was ändern. Vielleicht im Kleinen, aber wenn du dich bemühst, irgendwann auch größer.
Und hattest du diese Erwachsenen in deinem Umfeld?
Ja, hatte ich um mich rum. Also ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen, war parteipolitisch sehr unterschiedlich geprägt, von christlich-konservativ bis tiefrot. Grün war, glaube ich, keiner dabei. Und dann in der Schule hat mich ein sehr guter Lehrer motiviert, na, magst du es nicht probieren, als Schulsprecher zu kandidieren? Ich hin und her überlegt, okay, dann habe ich es probiert und bin bei der ersten Wahl gleich mal mit Bomben und Granaten nicht gewählt worden, durchgefallen, weil ein anderer versprochen hat, wenn man ihn wählt, gibt es gratis Dreh und Trink nachher.
Hat's Kim?
Nein.
Und ich sehe Parallelen zur Erwachsenenpolitik.
Also ich hab deine Rede vorbereitet und ich war nervös, ich war motiviert, aber ich habe mir inhaltlich was überlegt, was will ich im Schulhof machen, da könnten wir nicht dort Pflanzen haben. Und es hat eben gratis Dreh und Trink gewonnen. Ein Jahr später allerdings, wo wir gemerkt haben, das gab's dann nicht, dann bin ich gewählt worden. Und da hat es dann begonnen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, okay, jetzt haben wir in der Schule ein bisschen Veränderung herbeigeführt. Wie können wir das noch größer denken? Wie können wir vielleicht mit anderen Schulsprecherinnen und Schulsprechern was gemeinsam machen? Das war dann auch der Hype, ist gerade Fridays for Future groß geworden. Genau, und das war dann so mein Einstieg, mich wirklich politisch und dann auch parteipolitisch zu engagieren.
Finde ich sehr hoffnungsstiftend, wenn du sagst, dann haben die anderen gemerkt, dass es kein gratis Dreh und Trink gab und dann haben sie halt nicht mehr gewählt, dann haben sie nicht mehr die Person Person gewählt, die Versprechen gemacht hat, die einfach nicht einlösbar wären. Ich hoffe mir manchmal, wenn ich mir die Weltpolitik anschaue, dass das auch da passiert, dass wir vielleicht merken, dass manche Versprechen nicht wahr gemacht wurden und dass sich ein paar politische Tendenzen dann wieder richten. Hat aber die letzten Jahre nicht so ausgesehen. Aber dass bei dir in der Schule mal so war, ist schon mal cool. Ich war Stellvertreter, glaube ich, war ich damals. Mhm. Und die AKS und die Schülerunion sagt mir auch noch was. Ich glaube, ich war bei beiden bei einem Treffen dabei. Ich bilde mir ein, aber es waren schon alle Parteien vertreten. Waren die Grünen nicht vertreten?
Damals, also ich glaube, du bist ein bisschen älter als ich.
Ja,
damals kann eigentlich nicht so gewesen sein. Ja. Also es kann sein, dass du mal bei der Grünen Jugend jemanden kennengelernt hast oder so, aber die Grüne Schülerinnenorganisation gibt es erst, seitdem wir sie gegründet
haben. Okay, na spannend. Und wie kamst du genau zu dem Dreh, wenn du auch sagst, bei dir in der Familie und im Umfeld war niemand bei den Grünen, dass du in die Richtung tendiert hast und da mitgewirkt hast beim Aufstellen der Organisation?
Ich glaube, das war der Hype um Fridays for Future, wo ich einfach angefangen habe zu hinterfragen, okay, ich will mich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, aber ich muss das irgendwie verbinden mit, das ist jetzt eine große Phrase, aber wie retten wir die Welt? Mhm. Beziehungsweise eigentlich, wie retten wir uns Menschen? Weil selbst wenn die Klimakatastrophe weitergeht, die Welt wird es weitergeben, uns als Menschheit dann halt irgendwann nicht. Und ja, da habe ich dann angefangen, das mir zu überlegen, mit reinzunehmen. Und ich glaube, deswegen ist es dann in die grüne Richtung gegangen. Wobei, also natürlich bin ich bei den Grünen und ich sehe meine Werte und Überzeugungen dort am allermeisten abgebildet. Aber ich bin ein Verfechter davon, Politiker, Politikerinnen nicht einfach nur als Produkt oder System dieser Partei zu sehen, sondern als der Mensch, der da vor mir sitzt, mit all den individuellen Überzeugungen und Ideen, und Facetten, die die einzelne Person auch hat. Und deswegen will ich in erster Linie als der Theo gesehen werden und ich sehe dich als den Mohit und ich sehe die Kollegin von der SPÖ als, ich sage jetzt irgendeinen Namen, als die Anna. Mhm. Und ich kann mit der Anna ganz normal reden, ohne dass es heißt, ja, du bist da, ich bin hier, sondern es geht darum, da ist ein Mensch, der sich politisch engagiert und hier auch. Und wo finden wir Ideen, wo wir auch gemeinsam was machen können?
Aber das habe ich auch in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren, die ich mich jetzt durch den Podcast auch mit PolitikerInnen auseinandersetze, gemerkt, dass es aber eher etwas ist, was bei den Jüngeren. Da fasse ich den Begriff jung ein bisschen weit, aber also mein Alter und drunter, vielleicht auch ein paar Jahre älter als ich, aber das sind eher die. Vielleicht ist jung auch eher gemeint mit, sie sind noch nicht so lange in der Politik. Vielleicht liegt es auch daran, dass das mehr damit zu tun hat, dass ich merke, dass die eher die sind, die im Parlament vielleicht auch mal sich, wenn sie rauchen, auf ein Chick gemeinsam rausstellen würden und über etwas diskutieren, obwohl sie nicht in derselben Partei sind. Oder die mir auch sagen, ja, den und den kenne ich eh, ah, den hast du zu Gast, ah, mit dem rede ich eh über das und das. Mhm. Und ja, da bin ich mit meinem eigenen Kollegen nicht derselben Meinung, da diskutieren wir auch drüber und da bin ich mit dem von der anderen Partei derselben Meinung. Das merkt man eher bei eben den Jüngeren. Und ich habe es ja eingangs gesagt, dass ich immer überrascht darüber bin, gerade bei PolitikerInnen, dass die Jungen mich eigentlich immer wieder überzeugen von dem, wie sie Sachen erklären, wie sie die Dinge angehen und ich nicht das Gefühl habe, dass das so stark Wiederholen von einem Parteiprogramm ist, während bei den Älteren, und ich will da niemandem jetzt irgendwas Böses unterlegen, vor allem nicht Leuten, die bei mir zu Gast waren, ich merke, okay, du sagst etwas, was du halt schon oft gesagt hast. Ich weiß nicht, wie oft du das schon reflektiert hast, wenn du es schon sehr oft gesagt hast. Weißt du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, also eine Sache, die ich bei mir selber auch gemerkt habe, ist, du wirst gewählt, du kommst in ein Gremium, es ist eine wahnsinnig coole Möglichkeit und du hast total viel Tatendrang und das ist jetzt wurscht, bei welcher Partei du bist. Diesen positiven Vorschuss gebe ich mal allen Leuten, die sich engagieren und zur Wahl aufstellen. Du kommst da rein und bist recht schnell desillusioniert, dass das alles viel länger dauert, als du dir erwartest, dass das alles viel komplizierter ist, als du denkst. Mhm. Und du hast eine super Idee und dann schreibst du dir das Antrag, reichst dir ein und es verschwindet in irgendeiner Schublade und that's it. Mhm. So. Und ich glaube, die große Kunst, jetzt aus der Perspektive der Opposition gesprochen, ist, dass man es irgendwie schafft, die Ideen, die man hat, mit den anderen, die in Regierung sind, so zu besprechen, dass sie dann auch tatsächlich durch die Gremien kommen, beziehungsweise das Ganze irgendwie auf eine andere Art und Weise löst. Weil wenn ich eine gute Idee habe und sie als Antrag schreibe und jetzt einfach eine Rede halt, die anderen sind alle deppert und ich habe hier die Lösung, na dann wird sie nicht angenommen werden. Hm. So einfach.
Was wäre dir wichtiger, wenn du jetzt die Entscheidung hättest, dass eine sehr, sehr gute Idee umgesetzt wird, aber nicht den Grünen zugeschrieben wird, oder dass eine sehr, sehr gute Idee umgesetzt oder nicht umgesetzt wird, aber die Idee den Grünen zugewiesen wird und den Grünen auch wieder hilft, in die Regierung zu kommen? Was wäre da wichtiger?
Ah, hundertprozentig.
Stehen also, alle Politiker, Kollegen, Kolleginnen, die du kennst, egal welche Partei, musst du jetzt gar nicht auf eine Partei beschränken, ist das prinzipiell so, ist diese konstruktive Arbeitsweise vorhanden im Parlament, glaubst du?
Bei vielen, nicht bei allen. Mhm. Also ich glaube, es gibt genug Leute, die sich politisch engagieren und die hineinkommen, weil ihnen die Dinge wichtig sind und die auch 100-mal Option A bevorzugen würden. Und es gibt aber auch einige, bei denen es nicht so ist. Und auch das ist, glaube ich, unabhängig von ideologischer Richtung.
Das ist einfach menschlich, oder?
Wahrscheinlich.
Ich arbeite in einem Konzern und da gilt das halt auch. Und ich glaube, in kleineren Unternehmen, in denen ich war, hat das auch gegolten. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin jetzt aber wieder inhaltlich abgedriftet, weil ich da einfach zugehört habe. Ich habe in deiner, auf eurer Website, habe ich, glaube ich, war da ein Porträt von dir und da gelesen, dass du stehst für Politik, für ein Wien, das niemanden ausschließt, mit Fokus auf Jugendbeteiligung, Sport als Integration und gerechte Chancen unabhängig vom Geldbörserl. Da kam in mir ein bisschen das Gefühl hoch, gerade als Politiker und du, der jetzt die letzten Jahre sich da in die Partei eingearbeitet hat oder in die Politik eingearbeitet hat, ist Politik etwas, das trotzdem ein Privileg ist, dass man da mitmachen kann, weil man die Situation hat, so wie du es erklärt hast, in der Familie, man ist politisch, man hat die Möglichkeiten und vielen bleibt das eigentlich gar verwehrt?
Also ich glaube, erstmal, wenn man es jetzt global sieht, ist es auf jeden Fall ein Privileg, dass wir in Österreich eine Demokratie haben, wo grundsätzlich von der Theorie mal alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mitmachen können. Mhm. Es gibt eine große Gruppe, die jetzt auch vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Das ist aber eine andere Kiste. Mhm. Und dann ist es natürlich eine Sache davon, kann ich mich engagieren, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und die Praxis ist dein Alltag. Hast du Kopf dafür? Oder kreisen deine Gedanken die ganze Zeit darum, wie schaffe ich es als Alleinerzieherin, die meine zwei Kinder auch nächstes Monat noch gut genug zu versorgen, dann werde ich nicht den Kopf haben, mich politisch großartig zu engagieren. Und deswegen ist mir bewusst, auch jetzt, ich bin aus einem stabilen Elternhaus gekommen, wo meine Eltern mit mir politisiert haben, wo schon eine gewisse Affinität zu diesen Themen da war. Ich konnte studieren gehen, das mache ich jetzt auch immer noch. Und diese Möglichkeiten zu haben, auch dass man mit interessanten Personen ins Gespräch kommt und so weiter, je nachdem, in welchem Milieu man aufwächst, natürlich ist das ein Privileg. Hm. Auch wenn es in der Theorie allen offen stehen würde.
Das heißt, das ist dir so sehr wohl bewusst oder du siehst das sehr wohl als Privileg und arbeitest gleichzeitig daran, diese Privilegien ein bisschen abzubauen und aufzuteilen, oder? Wenn ich deine Politik richtig verstanden habe,
zumindest über
Social Media mal. Ja?
Zu verbreitern. Also ich finde, es ist ja nichts Schlechtes, dass man diese Möglichkeiten bekommt. Ich finde nur, sollten sie alle haben.
Ich nutze bei der Recherche schon noch AI, aber überprüfe alles. Eins habe ich nicht überprüft. Und da stand nämlich, dass du Geschichte studiert hast. Studierst du Geschichte? Stimmt das?
Stand da, dass ich Geschichte studiert habe?
Ja, ja. Und jetzt hast du gesagt, du studierst noch?
Ja, ja, ich bin
noch
nicht
fertig. Deswegen kam mir der Punkt. Ja.
Okay. Finde ich interessant, dass die KI das so ausspuckt.
Ja.
Ich bin jetzt 22 und im Bachelorstudium Geschichte. Und aufgrund des Jobs, der doch recht zeitintensiv ist, bin ich auch nicht der schnellste Student, den die Uni je gesehen hat. Meine Schwester hat vor ein paar Tagen erst ihren Bachelor bekommen und sie wird auch nicht müde, mir unter die Nase zu reiben, dass sie jetzt offiziell höher gebildet ist, was auch absolut berechtigt ist.
Gratuliere an dieser Stelle.
Sie hat
dich überholt. Also ich habe nur Respekt
gezogen. Sie hat den Führerschein, ich nicht. Kriege ich auch immer wieder zu hören bei Familienfeiern. Sie hat den Bachelor.
Ja, aber gut, du kannst sagen, du bist für den Grünen, du brauchst keinen Führerschein. Kommt besser so.
Ich habe auch kein Lastenrad. Aber wir waren im Studium. Nein, ich studiere nach wie vor und der Job mit dem Mandat im Gemeinderat und Landtag ist sehr zeitintensiv, aber ich bin Herr meines Kalenders und ich kann mir es relativ flexibel einteilen, auch wenn die Arbeitslast hoch ist. Und es ist mir bewusst, dass ich in einem Job bei einem Unternehmen, das die gleiche Arbeitslast hat, sicherlich nicht auch noch nebenbei ein paar ECTS im Semester machen könnte. Weil ich kann mir zum Beispiel eintragen, okay, am Dienstag um 10.30 Uhr habe ich ein Seminar, dann plane ich halt die anderen Termine drumherum.
Ja, du musst dann halt auch von 15 bis 24 Uhr arbeiten können und wenn das in einem Job nicht geht, dann kannst du nicht von 10 bis 15 Uhr in der Uni hocken.
Genau, der Unterschied bei einem Mandat ist, du gehst nicht raus um 18 Uhr aus dem Büro und es hört auf, sondern wenn ich rausgehe aus dem Rathaus am Abend, steht hier nach wie vor groß der von den Grünen. Und ich werde angesprochen um 3 Uhr in der Früh beim Feiern vom Freund, von der Schwester, von irgendwem. Hey, wie war das vor 3 Jahren? Haben die Grünen doch das und das gemacht?
Hey, du kannst dir ja auch kein Blödsinn erlauben, gell? Du kannst nicht auf einer Party bunt zu irgendwas von dir geben, weil das könnte jemand filmen und das könnte dir extrem schaden. Das kommt mir gerade erst. Ich habe in deinem Alter so viel Müll von mir gegeben. Ja. Was heißt in deinem Alter? Ich mache es jetzt noch, aber mich filmt niemand.
Ja, aber das, also das ist actually ein Thema, das mir war nicht ganz bewusst, wie viel Privatsphäre man aufgibt.
Ja.
Also auch gerade eben durch einen präsenten Social-Media-Auftritt. Also ich bin kein Promi oder irgendwas, aber du bist auf einer Feier um 3 Uhr in der Früh nach dem 6. Bier trotzdem nicht privat.
Mhm.
Du bist immer der von den Grünen.
Mhm.
Und das ist nicht immer leicht.
Ja.
Oder auch bei Familie, ich meine, wir driften jetzt ab, aber auch bei Familienfeiern, wenn dann irgendwie Oma und Opa neben mir diskutieren, ob man jetzt die Grünen wählen soll, weil ihr Enkel ist ja bei den Grünen. Ich will das nicht hören.
Mhm.
Also wählt, was ihr wollt. Mhm. Ich habe euch trotzdem lieb, aber bitte diskutiert das nicht vor mir, oder?
Unangenehm. Ja. Ich hab mich in letzter Zeit ein bisschen informiert, auch über wie ich mich politisch beteiligen könnte, wie ich was tun könnte. Und ich merke es halt auch in meinem Umfeld, wenn ich dann sage, so ja, und das interessiert mich und da interessieren mich auch die Grünen oder andere Parteien. Es gibt ein paar Parteien, wo ich, das ist immer so schwierig, die Partei? Das passt ja überhaupt nicht. Und dann immer, aber ich sage doch nicht, du musst da irgendwo hingehen. Ich sage ja, ich informiere mich.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das einfach dein Job ist und du dich die ganze Zeit rechtfertigen musst, dass das halt mega mühsam ist. Umso wichtiger und spannender, aber dass du das tust. Im Endeffekt hast du das ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, seit deiner Jugend gefühlt und leidenschaftlich getan. Dein Zivildienst, der noch dazwischen durchkam, war ja bei, wie hieß der Verein? Obdach Accept?
Obdach Accept.
Accept.
Ja.
Mit also A, Doppel X, E, P, T. Ich kannte den Verein nicht, finde das aber relativ spannend. Was hast du da genau gemacht beim Zivildienst?
Es ist kein Verein, es ist ein Tageszentrum von Obdach Wien, also vom FSW. Es ist ein Tageszentrum für junge, wohnungslose Menschen.
FSW heißt Vorsoziales Wien, oder?
Genau, ja. Es ist ein Tageszentrum für junge, wohnungslose Menschen und wir haben untertags Betreuung angeboten. Das heißt, es war keine Notschlafstelle in der Nacht, aber die schließen oft in der Früh. Untertags konnten die Leute zu uns kommen.
Mhm.
Und das war für mich wahnsinnig prägend, diese Zeit, weil ich bin in eine ganz normale Schule gegangen. Und die einzigen Berührungspunkte, die ich mit obdachlosen Menschen hatte, war auf der Straße, wenn du irgendjemanden gesehen hast. Aber ich habe vorher nie ein Gespräch geführt beim Essen, warum bist du auf der Straße? Und das gerade bei Leuten, die so alt sind wie du selber, das gibt dir dann schon zu denken, wo ist dein Leben anders abgebogen als meines? Und in welche Bedingungen bist du hineingeboren worden und in welche ich? Und es war wirklich eine Zeit, die mich langfristig geprägt hat, die schon auch meinen Blick auf die Stadt geändert hat.
Ja.
Weil du denkst dann sofort mit, okay, wow, urcool, es schneit, urschön. Aber was bedeutet das für Menschen, die auf der Straße schlafen? Ist eh gut, dass es das Kältetelefon gibt. Aber gleichzeitig auch, ich habe schon, als ich gesagt habe, ich will Zivildienst machen, immer wieder Kommentare gehört von sei doch ein richtiger Mann, geh doch zum Bundesheer. Und ich kenne genug Grundwehrdiener, die ein halbes Jahr lang in irgendwo gestanden sind und eigentlich haben sie gesagt, das Highlight war das Saufen.
Ja.
Und sonst war nicht viel. Ich habe bei meinem Zivildienst so wahnsinnig viel erlebt, was auch so, ich war in Prügeleien verwickelt, ohne dass ich sie angezettelt hätte. Aber ich bin einfach dazwischen gestanden und dann ist irgendwo die Flasche geflogen. Wir haben, also es waren wirklich heavy Sachen. Wir haben, was ich nie vergessen werde, war der 24. Dezember im Obdachlosenheim, wo wir alle gemeinsam gesessen sind und ein ganz lieber Besucher unserer Einrichtung hat sich verzweifelt versucht, das Leben zu nehmen. Und wir konnten dazwischen gehen. Wir haben das geschafft. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Ich habe keinen Kontakt, aber
heavy.
Das war wirklich prägend, dann nach Hause zu gehen am Abend und nachdem der Rettungseinsatz vorbei war und mit deiner eigenen Familie Weihnachten zu feiern. Und alle sitzen um den Tisch. Es ist Familienstimmung und du fühlst dich so komisch, weil es bringt dem, der sich versucht hat umzubringen, gar nichts, wenn du dich nicht über deinen Weihnachten freust. Aber gleichzeitig fühlst du dich so komisch, wenn du da sitzt und du weißt, der ist jetzt vielleicht wieder aus dem Spital entlassen und sitzt halt gerade auf der Straße. Mhm. Also diese Diskrepanz zu spüren und dir auch bewusst zu werden, hey, ich habe zwar viele Probleme, aber eigentlich geht's mir so gut. Das war schon eine Erfahrung, die langfristig auch im politischen Denken beeinflusst hat.
Ja, hat das Privileg. Ich denke mal, würde mich ähnlich privilegiert wie dich einschätzen, einfach in gutem Elternhaus aufgewachsen, alle Möglichkeiten bekommen, die man bekommen kann. Auch finanziell immer gut aufgestellt gewesen. Als ich studieren wollte, haben das meine Eltern einfach unterstützt und das geht sich nicht für alle aus, ne? Also prinzipiell. Also selbst meine Eltern waren Hackler durch und durch, aber sie haben halt Kackel durch und durch und das war mein Privileg, dass sie das gemacht haben. Ich hätte gern die Moral, die meine Eltern an den Tag gelegt haben, um Geld einfach zu sparen und zu verdienen. Und dann aber sowas zu sehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es extrem die nächsten Jahre prägt. Das ist jetzt aber bei dir auch gar nicht so lange her, gell? Das sind 4 Jahre her, dein Zivildienst.
Da erwischst du mich kalt. Ja, stimmt, ist schon wieder 4 Jahre, Org.
Hast du mit Jugendlichen auch zu tun gehabt? Wir kommen noch ein bisschen zu dem Thema, worüber wir heute sprechen wollten, wo Kriminalität ein Thema war.
Also meinst du in der Obdachlosenhilfe?
Ja.
Da war Kriminalität ein großes Thema, aber halt Gewaltdelikte oder man hat keinen Fahrschein für den Hund, mit dem man fährt, solche Dinge. Das war jetzt wenig das Thema von Jugendlichen, die irgendwie Schule schwänzen und dann irgendwas anstellen, sondern das waren junge Menschen, die auf der Straße leben. Ich glaube, das sind schon zwei sehr verschiedene Dinge.
Die werden aber, wenn man jetzt sich Statistiken anschaut, das habe ich mir auch bei der Recherche gedacht, werden die alle gleich gezählt, oder? Also Anzeigen sind Anzeigen, ob die jetzt stimmen oder nicht. Eine Anzeige wird einmal in eine Statistik aufgenommen und ob du dann halt auch, wenn du halt wirklich eine Straftat begangen hast und die kann halt sein, dass du den Hundeführerschein nicht hattest oder was auch immer, kenne ich da gerade nicht aus, gilt das halt auch und kommt auch in eine Statistik aufgenommen. Denkst du nicht, dass wir da eigentlich dann bei der Zählung auch etwas falsch machen, wenn diese Sachen gezählt werden und uns sagen wollen, unsere Jugendlichen sind so kriminell und das sind aber solche Sachen dabei? Bagatelldelikte, glaube ich, würde man umgangssprachlich sagen.
Also ich glaube, man muss immer vorsichtig sein mit Statistiken, weil wenn du eine Statistik drehst und wendest, kannst du mehrere Aussagen daraus lesen, ohne dass sie von den Daten her falsch wären.
Ich habe, wenn ich jetzt auch bei der Recherche, aber auch sonst, wenn ich phasenweise verfolge ich schon die Nachrichten, wenn die meine soziale Energie es zulässt und wenn ich mir dann anschaue, was die Politik so macht, habe ich schon das Gefühl, dass man Statistiken auch falsch lesen kann, dass da viele einfach falsch lesen, viele Schlagzeilen einfach nur Effekthascherei sind oder halt gute Pressemeldungen abbilden, aber natürlich Nicht wirklich der Realität entsprechen. Ich habe schon im Kopf, auch selber als Familienvater, die letzten Jahre gab es immer wieder Themen in den Medien und da spreche ich mit dir drüber, weil du dich auch halt mit Jugend auseinandersetzt, dass Jugendliche gerade im jüngeren Alter zwischen 10 und 14 immer krimineller werden. Das ist prinzipiell etwas, ein Gefühl, das sich bei mir entwickelt hat und ich glaube, dass das nicht jetzt subjektiv von mir war, sondern dass ich das wirklich in den Medien so wahrgenommen habe. Jetzt in meiner Recherche für diese Folge bin ich drauf gekommen, es gab schon viele Artikel, die auch gesagt haben, hey, eigentlich, wenn man die Statistiken richtig deutet, dann gehen die Zahlen runter, gewisse Zahlen entwickeln sich wirklich positiv, gewisse Zahlen halt nicht, wie es so ist, da muss man die und die Maßnahmen machen. Mitbekommen tue ich natürlich aber auch, was auf Social Media einen Algorithmus trifft oder was die Boulevardmedien halt groß von sich geben. Da habe ich schon das Gefühl, weil die Politik dann auch oft darauf genau reagiert, um dementsprechend gut dazustehen oder um das halt für ihre Beliebtheit zu nutzen, dass da Statistiken nicht richtig wiedergegeben werden. Das, was ich auch eingangs schon gesagt habe, du erklärst viele Dinge meines Erachtens richtig und verständlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute erklären irgendwas, was nicht einmal irgendwie der Realität entspricht. Zum Beispiel, dass eben 10- bis 14-Jährige besorgniserregend krimineller werden.
Ja, ich glaube, es ist eine Kennzahl, die sicherlich gestiegen ist, ist die Anzahl von Intensivtäterinnen. Was wir aber auch wissen, ist, dass das sind gar nicht so viele. Mhm. Also das ist eine kleine Gruppe, die wahnsinnig plakativ herausgenommen wird, um dann zu sagen, die Jugend ist kriminell und vielleicht die Jugend ist ja auch immer schwierig, aber dieser Teil der Jugend, wenn ich auch noch auf eine gewisse Gruppe hinweisen will. Und ich finde, man muss sich immer wieder bewusst werden, Es ist ein ganz normaler Teil des Erwachsenwerdens, dass man Blödsinn macht, dass man irgendwas anstellt. Da ist niemand frei von Schuld. Also ich glaube wirklich, alle Personen, die erwachsen geworden sind, die haben diesen Prozess durchgemacht. Ich ja auch. Also ich weiß nicht, wie erwachsen ich jetzt bin, aber...
Du bist am Weg, aber du bist am guten Weg.
Nein, aber so Real Talk. Ich habe auch schon kleineren Scheiß gebaut,
ja,
einfach Blödsinn gemacht, so. Und der ganz große Unterschied zwischen du machst ein bisschen Blödsinn und du rutschst ab in Kriminalität, ist die Sicherheit in deinem sozialen Umfeld. Weil wenn du ein bisschen Blödsinn machst und eine Familie hast und ein Umfeld, das dich korrigieren kann, das dich auffängt, dann rutschst du da nicht ab. Und wenn du das nicht hast, vielleicht in falsche Freundeskreise gerätst und so weiter, dann bist du ja in einer Lebensphase, in der du wahnsinnig vulnerabel bist, sehr, sehr, sehr verletzlich, bist du sehr schnell in einer Downward Spiral, in einem Teufelskreis.
Das kann ich von meiner Seite, meine Wahrnehmung wäre dieselbe. Also ich habe, bei mir ist es ein bisschen her, aber ich habe auch öfter mal Blödsinn gebaut. Ich glaube, das Blöde bei mir war, ich wurde oft auch erwischt. Aber ich hatte eine Familie, die mich dann trotzdem irgendwie in die richtige Richtung gelenkt hat. Es war nicht immer einfach, aber sie haben mich immer in die richtige Richtung gelenkt und heute bin ich froh darüber.
Ja.
Über Dinge, wo ich mir damals sagte, was ist mit denen los? Was sollen diese Regeln jetzt bei mir zu Hause? Aber heute bin ich froh darüber, weil ich immer denke, auch mit dem Umfeld, wo ich unterwegs war, bin ich froh, dass ich mich in eine gewisse Richtung entwickelt habe, weil ich aufgefangen wurde. Ich habe aber auch das Gefühl, dass damals, die Zeit habe ich natürlich anders wahrgenommen vor 20 Jahren, da war es auch nicht so ein großes Thema in der Öffentlichkeit, wenn du Blödsinn gemacht hast. Während es jetzt halt, ich habe das Gefühl, dass die Person, die etwas falsch macht und das Korrektiv rundum wie Schule, LehrerInnen, Eltern, gar nicht mehr so den Raum haben, konstruktiv mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen, weil wir ja ganz groß medial ein Drama draus machen müssen. Selbst bei Themen, wo ich mir denken würde, hey, das ist Rassismus und das ist nicht korrekt, das ist Sexismus, das passt nicht. Selbst bei diesen Themen denke ich mir, naja, aber trotzdem, es ist ein junger Mensch. Ich hatte auch komische Vorstellungen, als ich 15, 16 war, die ich heute überdacht habe, aber ich hatte Gott sei Dank den Raum, das zu überdenken.
Absolut,
ohne dass man gleich so eben kriminalisiert wurde. Und wenn ich mir die Schlagzeilen anschaue, 10- bis 14-Jährige sind besorgniserregend, gewalttätig und wie du schon sagst, es gibt dann den Begriff Systemsprenger, der in den Medien ist, für drei Jugendliche, die halt wirklich, wirklich arg viel Mist gebaut haben. Das ist für mich, ich kann das nicht mal also für mich ist es nicht greifbar, die Anzahl an Fälle, die da sind. Aber wo ich mir denke, ja, aber sollen wir die jetzt nutzen, um Politik zu machen? Oder sollten wir denen eigentlich irgendwie einen Raum schaffen, um sich zu entwickeln, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist eine ganz einfache Formel, die leider funktioniert. Diese Jugendlichen, die können sich selbst nicht wehren und sind deshalb ein wahnsinnig leichtes Ziel für eine Hetzkampagne. Also jetzt gar nicht per se gegen die gerichtet, sondern es ist einfach eine total leichte Rechnung. Ich habe da Jugendliche, die vielleicht irgendwie herausstechen aufgrund von, keine Ahnung was, Religion, Hautfarbe, Hintergrund, was auch immer. Irgendwas, wo ich Othering betreiben kann, wo ich sagen kann, hey, die sind anders als ihr und die verhalten sich scheiße. Und das bringe ich in die Medien und sage dann, es sind Wahnsinnszustände, es geht urfurchtbar zu. Dass es insgesamt rückläufig ist, also Kriminalität, das brauche ich gar nicht erwähnen. Aber die picke ich mir exemplarisch raus, erzeuge ein Klima der Angst und versuche dann den Leuten einzureden, ich bin der Einzige, der euch davor schützen kann. Ich bin aber in Wahrheit, also nicht ich, sondern die Leute, die das machen, die sind aber in Wahrheit diejenigen, die davon leben. Also das ist ja das Gleiche, wenn du sagst, ah, da kommen jetzt die ins Land und die machen das. Das ist die gleiche Formel. Also es wird dann die reißerische Politik auf dem Rücken derer betrieben, die vielleicht Scheiße bauen, aber einfach ein leichtes Ziel darstellen, um das subjektive Sicherheitsgefühl bei den Leuten, die dann die Boulevardzeitung aufschlagen, zu untergraben. Weil es geht ja nicht darum, wie oft wirst du faktisch tatsächlich in deinem Alltag bedroht, sondern wie oft fühlst du dich subjektiv unsicher. Das ist ja das, was getargetet wird.
Ja, Ich habe in einem anderen Podcast, mir fällt der Name nicht ein, von einem deutschen Berliner Sozialwissenschaftler, den ich gerne höre, aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aladdin, aber mir fällt der Nachname nicht ein. Ist ja wurscht. Hat er mir auch erklärt, dass prinzipiell das auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Die Gesellschaft wird älter und demografischer Wandel. Wir werden alle älter, es gibt immer weniger jüngere Menschen. Das heißt, es ist auch normal, dass die Gesellschaft, jetzt sozialwissenschaftlich gesehen, ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen ängstlicher wird. Plus die Menschen, also immer mehr Wahlberechtigte, sind halt älter, weil wir Menschen halt älter werden und dass die Politik halt dann einen Nutzen daraus ziehen kann, indem sie diese Themen benutzt. Aber wenn wir, du hast es jetzt schon erwähnt und das wären auch das, was die Zahlen, die ich recherchiert habe, hergeben. Prinzipiell, wenn wir uns die Kriminalitätszahlen auch von jungen Menschen anschauen würden oder gerade nur von jungen Menschen, von Jugendlichen, dann hat sich das Bild eigentlich nicht verschlechtert. Wenn ich 2014 mit 2024, das sind die Zahlen, die ich gefunden habe, vergleiche, dann könnte man sagen, es ist sogar rückläufig geworden. Irgendwann dazwischen haben wir aber angefangen, nicht die Anzahl an Jugendlichen, die kriminell sind, zu zählen, sondern die Anzahl an Straftaten.
Ja.
Und da ist zum Beispiel auch relevant, dass es drei Jugendliche gibt, die in den Medien Systemsprenger genannt werden, weil die für irgendwie mehrere tausend Strafdelikte in einem Jahr die waren ihnen halt zuzuordnen. Würde man diese drei Jugendliche wegzählen, dann würde man sogar an der Anzahl von Straftaten sehen, dass die Zahl runtergeht im Vergleich. Ne? Das heißt, eigentlich wird's besser. Die Politik hat aber da keinen Nutzen daraus zu sagen, alles ist gut, sondern die Politik muss ja sagen, hey, oder die PolitikerInnen sagen, hey, da gibt's ein Problem, weil die und die Anzahl und es wird alles schlimmer und ich kann's regeln, so wie du es gerade erklärt hast.
Ja, ich wäre immer, also ich persönlich bin vorsichtig mit dem Begriff die Politik, weil was ist das?
Ja.
Ist das von mir bis zur FPÖ alles da drinnen? Weil das ist ein wahnsinnig heterogenes Feld, aber es gibt sicherlich PolitikerInnen, die daraus Nutzen ziehen wollen. Und ich stelle mir die Frage, ja, diese drei Jugendlichen stellen ein Problem dar. Aber sehe ich diese drei Jugendlichen in erster Linie als ein Problem, das ich kapitalisiere für meine eigenen Zwecke und ausschlachte und sage, da ist alles furchtbar? Oder sehe ich diese drei Jugendlichen in erster Linie als drei individuelle junge Menschen, denen es offensichtlich nicht gut geht, dass sie so etwas machen? Dieses Handeln darf nicht konsequenzlos bleiben.
Mhm.
Aber sehe ich sie so, dass ich mit der Intention reingeht, die zu unterstützen, dass sie da rauskommen, oder sage ich, das kommt mir perfekt, passt in meinen medialen Spin und das nutze ich aus, um Hass, Hetze, Angst zu schüren. Das ist ein Riesenunterschied.
Mhm.
Wenn ich reingehe und sage, das ist nicht in Ordnung, was da passiert, ihr könnt das nicht machen, aber wir versuchen denen so weit zu helfen, dass sie da wieder rauskommen, ist es ein ganz anderer Blickwinkel, als zu sagen, hey, ist eine super Gelegenheit, um mich im Algorithmus zu pushen. Und ich nehme es niemanden übel, der sagt, das ist ein Problem, weil das stimmt, aber ich nehme es jeder Person übel, die dann direkt sagt, Wir müssen diese Jugendlichen bekämpfen.
Ja, klar.
Weil wir müssen nicht diese Jugendlichen bekämpfen, sondern wir müssen die Umstände bekämpfen, die sie dorthin bringen. Und
das ist ja das ist genau das. Also, was ich merke, ist dann halt, okay, wir haben gerade erklärt, wie das gewissermaßen gerade medial funktioniert, wie das jetzt gerade dargestellt wird, was die Zahlen aber gar nicht hergeben.
Es geht nicht darum, dieses Verhalten in Schutz zu nehmen, aber es geht darum, die Jugendlichen in Schutz zu nehmen. Das Verhalten zu verurteilen, aber die Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen. Und jede Person, die die Jugendlichen per se bekämpfen will oder daraus politisches Kleingeld schlagen möchte, mit denen habe ich ein echtes Problem. Es gibt genug Leute, die konstruktiv an Lösungen arbeiten wollen, die das Verhalten dieser Jugendlichen als Problem betrachten, aber in den Vordergrund stellen, dass man eine Lösung findet, wie es denen auch besser gehen kann. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
Aber genau da, ich meine, die machen das trotzdem gut. Viele PolitikerInnen und Boulevardmedien machen gut, also sie machen, schlagen politisches Kapital und Aufmerksamkeit aus dem Thema, indem sie mit den Jugendlichen als Problem umgehen, indem sie die Zahlen verdrehen, weil wenn ich ein Jahrzehnt vergleiche, 2014 oder 2015, irgendwas da herum, und eben 2024, haben wir einen Rückgang eigentlich von Straftaten von 14% bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen. Ich glaube, das sind 18- bis 21-Jährige, sogar 36%. Und das, obwohl wir über Jahrzehnte viel mehr Personen in Österreich haben. Man sieht auch, dass jetzt fremde Menschen zum Beispiel nicht proportional in der Kriminalität gestiegen sind, gar nicht. Das geht in die andere Richtung. Wir sehen einfach gute Entwicklungen. Und trotzdem, was jetzt passiert ist aber politisch, wenn ich jetzt mich informieren möchte, was jetzt politisch getan wird gegen Jugendkriminalität ist, wir versuchen Gefängnisse zu bauen für unter 14-Jährige ab 12 und wir stoppen aufgrund von Jugendkriminalität den Familienzuzug, wobei aber die Zahlen das null hergeben. Dann ist für mich die Frage, gerade wenn du sagst, du hast ein Problem damit, wenn diese falsche Politik betrieben wird oder nicht die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Ich hatte ja selbst das Gefühl, dass Jugendkriminalität, ich als Familienvater hatte selbst das Gefühl, dass Jugendkriminalität ein Problem ist, bis ich mich die 2-3 Stunden hingesetzt habe und informiert habe. Die 2-3 Stunden hat nicht jeder. Wir haben nun mal einen Algorithmus, der unsere Realität formt gerade, ob die Realität stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Was können wir jetzt tun, um diesen Jugendlichen auch zu helfen, aber auch um in unserer Gesellschaft das Bild zu korrigieren, da konstruktiv vorangehen? Was ist da der richtige Weg?
Du setzt dich 2 Wochen an den Reumannplatz und post jeden Tag ein Video, es ist heute wieder nichts passiert und am 13. von 14 Tagen passiert irgendwas. Welches Video wird viel klicken? Also ist ja vollkommen logisch, dass diese Sensationsgeilheit befriedigt werden möchte und dass man das leicht machen kann, wenn man sagen kann, und da ist schon wieder das passiert. Der andere Weg, den ich für den richtigen halte, der ist halt etwas länger, komplexer, aber auch nachhaltiger. Weil was das Problem nachhaltig nicht lösen wird, ist, wenn ich einfach nur mit dem Finger hinzeige und sage, das ist urfurchtbar und wir müssen die alle einsperren, dann löse ich ja nicht das Problem der Umstände, dass die Jugendlichen dorthin kommen. Again, es ist mir durchaus bewusst, dass man gewisses Verhalten nicht einfach konsequenzlos lassen kann. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen ein bisschen Blödsinn anstellen oder wirklich maximale intensive Straftaten zu begehen. Aber man muss immer wieder darauf verweisen, das sind ganz wenige dieser Einzelfälle, kannst du an einer Hand abzählen, auch wenn sie die Statistik total verfälschen. Aber mir ist immer in dieser Debatte wichtig zu betonen, der Ansatz Strafmündigkeit runter und wegsperren, der wird die Jugendlichen nicht davon abhalten, weiterhin in diese Lagen zu kommen, sondern wir müssen uns als konstruktive Politikerinnen, aber auch als Gesellschaft damit beschäftigen, okay, wie schaffen wir es, unser Netz der sozialen und psychischen Betreuung so auszubauen, dass den Jugendlichen, denen es da schlecht geht, dass die so weit abgefedert werden, dass sie dort nicht hinkommen. Und da gibt es wahnsinnig viele tolle, engagierte Menschen, die in diesem System bereits jetzt arbeiten. Und jede Kürzung, die ich sehe in diesem Bereich, wo weniger Geld fließt, tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, okay, das ist nicht irgendeine Zahl, die verringert wird, sondern das sind Möglichkeiten, die Menschen genommen werden. Das sind so engagierte Leute, die dort arbeiten und sich tagtäglich mit schwierigen Fällen bei Jugendlichen auseinandersetzen und das mit voller Hingabe und Herzblut machen und dafür ein viel höheres Gehalt verdient hätten.
Ich wollte gerade sagen, machen es ja jetzt schon für wenig Geld. Absolut. Sie machen es ja jetzt schon mehr aus gesellschaftlichem Selbstbewusstsein oder Bewusstsein und weil sie halt was Gutes tun möchten und für wenig Geld, du kriegst in viel größeren Bullshit-Jobs mehr Geld und das könnten diese Personen auch, aber sie tun es trotzdem.
Und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, es ist ein Trugschluss zu denken, wenn ich bei der Prävention kürze, bei der Betreuung kürze, spare ich mir Geld, weil all das, was du da kürzt, kommt um ein Vielfaches später wieder zutage, wenn es heißt, okay, da waren wegen dem einen Jugendlichen jetzt 10 Polizeieinsätze und wir müssen den in eine geschlossene Einrichtung stecken. Das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Viel mehr Geld, als wenn ich schaffe, den Jugendlichen vorher so gut zu betreuen, dass er auf die richtige Bahn gerät, einen Job bekommt und dann sogar noch mit Steuern ins System einzahlt.
Ja.
Aber das füllt halt nicht die Sensationskassen.
Das macht keine gute Pressearbeit für gewisse Leute. Also, find's aber ganz schließt sich's mir trotzdem nicht. Weil ich habe schon das Gefühl, dass im letzten Jahrzehnt, gerade im Sozialbereich und ich glaube dann auch in dem Bereich, aber das ist jetzt nicht recherchiert von mir, viele Kürzungen stattgefunden haben. Gleichzeitig habe ich ja gerade gesagt, in den letzten Jahrzehnten haben sich die Straftaten aber verringert. Also irgendwo haben wir da einen guten Job gemacht. Ohne 12-Jährige in den Knast zu stecken, ne?
Also das, was wir schon sehen, also ich kann jetzt nur von Wien sprechen, aber durch die momentane budgetäre Situation sehen wir jetzt gerade massive Einsparungen. Im letzten halben Jahr, wo ganz stark beim FSW gekürzt wird, bei psychischer Betreuung und so weiter. Und das halte ich einfach für falsch, weil das ist eine kurzfristige Einsparung. Aber langfristig kostet es einfach mehr.
Für mich, da kann ich auch nur von meinem Gefühl sprechen. Deswegen sage ich auch dazu, wenn ich etwas nicht recherchiert habe, sondern es mein Gefühl ist, weil ich auch Menschen aus der sozialen Arbeit kenne. Ich habe in St. Pölten studiert, da habe ich Leute kennengelernt. Ich habe nicht soziale Arbeit studiert, aber das war auch dort ein Studiengang. Mein Gefühl wäre, dass obwohl sehr viele Kürzungen stattfinden und diese Menschen einfach viel zu wenig verdienen, sie intrinsisch motiviert trotzdem die Arbeit machen.
Das finde ich ist ein wahnsinnig schöner Schluss. Und ich glaube, der stimmt, weil was man schon sieht, ist, also again, ich habe jetzt auch hier nicht einfach so die Zahlen parat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man einen Anstieg sieht in Zeiten, wo gekürzt wird, wo sich Leute ehrenamtlich engagieren. Das glaube ich schon.
Ja, wenn den Leuten halt auch auffällt, da wo es gerade notwendig ist, dann gibt es sicher auch viele Leute, das macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Gehen wir es nochmal anders dann. Mir geht es auch darum, dass ich mitnehmen möchte und für meine HörerInnen mitnehmen möchte, gerade auch aus der Erfahrung, die du selber aktiv, nicht nur als Politiker, sondern auch in der Arbeit mit jungen Menschen, die obdachlos sind, erfahren hast. Was können wir in unserem Umfeld tun oder worauf können wir generell achten, wenn wir sagen, wir möchten hier einen positiven Beitrag leisten?
Da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube oft, jetzt spreche ich als Politiker, keine Parteien wählen, die mit Sensationsgeilheit und Problemen ihr politisches Kleingeld machen. Lieber Parteien wählen, und da gibt es viele, sage ich jetzt nicht, man muss die Grünen wählen, aber lieber Parteien wählen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Und auf der zweiten Ebene, und jetzt spreche ich mehr als Theo, als Person einfach, ich glaube, wenn man kann, und es ist mir bewusst, dass es nicht alle einfach so können, aber sich engagieren, vielleicht mal mithelfen bei einem Nachbarschaftstreff oder ehrenamtlich einmal die Woche oder so irgendwo mithelfen. Und wenn das nicht geht, was ja auch absolut verständlich ist und sein kann, dann ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Sache, das Bewusstsein zu haben, in seinem Umfeld zu schauen, hey, wo sind Leute, denen es nicht so gut geht, vielleicht psychisch, auf die zu achten. Und wenn ich merke, ich habe, also jetzt bei einer jungen Bubble, ich habe ein paar Freunde, ich habe das Gefühl, die rutschen irgendwie ab. Nicht ignorieren oder sich drüber lustig machen, sondern mal vielleicht das Gespräch suchen und fragen, warum machst denn du das? Also ich habe auch Blödsinn gemacht, aber wieso stellst du diese Dinge an? Was erhoffst du dir davon? Und ich glaube schon, dass das bewirken kann, dass die Leute dann auch mal hinterfragen. Das ist eine ganz kleine Maßnahme im Alltag von jedem Einzelnen.
Also, dass wir uns privat ein bisschen auch umeinander kümmern einfach, oder? Dass man nicht so abgestumpft durchs Leben geht, sondern ein bisschen auf das nahe Umfeld schaut.
Ja, also in einer Zeit, wo alle individuell irgendwie ihr Selbstoptimierung betreiben wollen und sich für Social Media am besten präsentieren und so weiter und so fort, ein bisschen mehr gemeinsam, ein bisschen mehr aufeinander schauen, einander zuhören, zu merken, ah, okay, dem oder der geht es vielleicht wirklich nicht so gut, da sollte ich mal nachfragen. So, das ist doch viel mehr wert als ein Reel, das 100.000 Mal geteilt wird.
Ja, das trifft dich ein bisschen ab, aber dieses Selbstoptimierungsding, du bist erstens relativ jung, du bist mit Social Media aufgewachsen, du bist ziemlich fähig und ich habe dir schon gesagt, dein Social Media Game ist relativ gut. Also es ist auch ein bisschen etwas, wo du dich selber immer tappst, dass du in diesem egozentrischen Selbstoptimierungsding dich befindest.
Ja, also ich komme aus der Denke von, ich trainiere, ich will das darstellen und das ist cool und Social Media gibt dir ja dann auch dieses, das Suchtpotenzial ist ja auch dadurch da, dass du einen kleinen Dopaminrausch hast, wenn du siehst, ah, okay, nochmal 10 Likes und jetzt folgt mir wieder irgendjemand und oh, jemand hat ein DM geschrieben. Das ist ja vollkommen menschlich, dass das so ist. Ich weiß bei mir, dass es ein ziemlicher Kontrast ist zwischen, okay, ist ein straighter weißer Typ bei den Grünen, damit einhergehend auch recht viel Privilegien, trainiert gerne, ist nicht so dieses klassische Bild. Und ich habe länger damit gehadert, wie ich das angehe, aber ich versuche das zu nutzen, dass ich ich sehe das ja bei den Statistiken von meinen Accounts, ich spreche sehr viele junge Männer an.
Wirklich?
Ja, ja, ja.
Total. Ich hätte jetzt klischeehaft einfach geglaubt, junge Mädels.
Nein, gar nicht. Also 75% Männer zwischen 16 und 30.
60 wäre krass, ja.
75% Männer zwischen 16 und 30. Mhm. Und ich möchte versuchen, über meine Accounts auch diesen jungen Burschen zu vermitteln, hey, du kannst trainieren gehen, aber sei halt kein Arschloch.
Ja.
So, du musst keinen Jutebeutel tragen, du musst keinen Birkenstock tragen. Es ist mir vollkommen egal, ob du dir die Nägel lackierst oder nicht, mach's oder mach's nicht. Sei einfach kein Arschloch.
Mhm.
So, es gibt Männer, die vermeintlich progressiv links sind und mit lackierten Fingernägeln rumlaufen und dann aber eigentlich total toxisch sind. Und es gibt Dudes, die ausschauen wie die größten Macker und dann aber, wenn es drauf ankommt, total lieb zuvorkommend und eigentlich, auch wenn sie sich vielleicht selbst gar nicht da so sehen, total feministisch werden. Und da möchte ich meine Plattform auch dafür nutzen, um jungen Burschen, die sich irgendwie vor der Entscheidung stehen in einer Selbstfindungsphase, so mit 14, 15, 16, was will ich denn als Mann sein, dass man da ein Angebot hat? Weil ich teile auf jeden Fall nicht dieses Angebot vom Männlichkeitsbild, du musst der starke Mann sein, der Provider, der Beschützer, dieses rechte Männlichkeitsbild, das ist nicht das, was ich teile, aber es ist extrem klar. Und ich habe oft das Gefühl, dass in einer linken Bubble funktioniert das Männlichkeitsbild über Abgrenzung. Du sollst nicht das sein, du sollst nicht das sein, mach das nicht und wehe, du machst das.
Mhm.
Aber was willst du eigentlich sein?
Mhm.
Sei kein Arschloch, sei lieb zueinander und ich will versuchen, jungen Männern so gut ich es halt kann, es ist ja auch nur ein Versuch, irgendwie zu zeigen, hey, wenn du auf der Suche nach irgendwas bist, kannst auch was anderes sein als dieses rechte Männlichkeitsbild. Yeah. So.
Das finde ich sehr spannend. Das ist sicher auch wichtig. Ich habe dich ja aus der Perspektive gar nicht gesehen, wahrscheinlich auch, weil du ein Stückchen jünger bist als ich. Aber meine Idole sind ja oft, ich habe dir vorher erzählt, ich habe mit der Musikbranche ein bisschen zu tun gehabt, meine sind ja dann Deutschrapper.
Ja.
Und da gibt es einen Deutschrapper, der heißt Chrome, ein Berliner, ist jetzt nicht so groß, nicht Crow, nicht der mit der Pandamaske, sondern Chrome. Und der hat vor Jahren irgendwann gepostet, auch mit kleiner Reichweite, aber ich folgte ihm, ich mag seine Musik. Er kriegt dauernd Nachrichten, weil er sich irgendwie gegen Homophobie geäußert hat. Und das versteht er gar nicht. Weil ganz ehrlich, ist halt ein Street-Rapper, ist halt so ein Straßenrapper, also ein harter Rap. Also nur weil ich dir auf die Fresse haue, wenn du mir auf die Nerven gehst, heißt das doch nicht, dass ich ein absoluter Vollidiot bin. Irgendwie so in die Richtung. Ja. So wie du gerade sagst, sei doch ruhig, trainiert, Viech und was auch immer, aber du musst halt kein Arschloch sein. Das finde ich ist ein sehr prägnanter Satz, werde ich sicher für ein Reel verwenden und posten von dir. Das ist natürlich, das macht total viel Sinn. Aber das, was du sagst, auch sei kein Arschloch, passt doch zu dem, was du vorher gesagt hast, bevor ich dich über dein Social Media und dein Auftreten ausgefragt habe. Und zwar, schau halt auf dein Umfeld. Wir können auf unser Umfeld schauen, wir können schauen, ich kann auch schauen bei meinem Kind, was passiert im Umfeld, wo kann man da vielleicht unterstützen, wo es ein anderer nicht kann, weil ich Privilegien habe, die andere nicht haben. Ich kann in einem Verein mitmachen. Es gibt ja den Verein Richtungswechsel, da kommt auch in der nächsten Folge jemand zu uns und quatscht mit mir darüber, was man da tun kann.
Die ist super. Ich werde jetzt noch nichts verraten, aber ich kenne sie und ich bin sehr beeindruckt von dem, was die Berichtungswechsel machen. Das war eine spannende Folge.
War ja auch dein Kontakt und deine Empfehlung. Wir hatten von Lobby 16 schon mal jemanden da, wo man auch etwas tun kann, was jetzt nicht mit Gewalt zu tun hat, aber in eine andere Richtung geht. Und das kann man ja tun. Finde ich auch gut, finde ich auch wichtig. Und wenn es eine halbe Stunde die Woche ist oder eine Stunde in zwei Wochen, die ich hergeben kann, um einen kleinen Beitrag zu leisten, die Summe macht es dann aus von den Leuten. Ne?
Ja.
Trotzdem müssen wir natürlich die Politik irgendwie trotzdem bitten, ihre Aufgabe zu machen. Ne? Und die Aufgabe wäre,
nicht nur bitten, in die Verantwortung
nehmen. Verantwortung nehmen und sagen, hey Leute, eure Aufgabe ist es, eine Zahl, die sich ja in eine gute Richtung entwickelt, und zwar, wir sehen, Kriminalität unter jungen Menschen ist eigentlich rückläufig, aber auch nur klein. Es gibt trotzdem Themen, die sind wir heute einzeln gar nicht eingegangen, auf die man sicher schauen muss. Man muss schauen, gibt es gewisse Bereiche, auf die man achten muss, die sich vielleicht sonst in eine falsche Richtung entwickeln, aufgrund anderer Umstände, die wir gerade haben. Wir haben immer mehr ärmere Menschen, Social Media, da gibt es einige Gründe. Wenn du jetzt morgen, ja, du bist jetzt, sagen wir mal, du hast morgen die absolute Mehrheit, demokratisch, und darfst demokratisch etwas umsetzen, das gut für uns sein wird, das dazu führt, dass wir in 10 Jahren uns treffen und drüber quatschen und sagen, hey, wirklich, was die Jugendlichen betrifft und die Kriminalität und die Verhältnisse, in denen einige Jugendliche aufgewachsen sind, da hast du was Gutes gemacht. Was wären so die Maßnahmen, wenn du jetzt frei träumen könntest und einfach etwas umsetzen? Welche Maßnahmen wären das?
ich würde das Geld für soziale und psychische Jugendbetreuung massiv aufstocken, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das ein gutes Investment ist, nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern auch für uns als Gesellschaft, weil es kostet dich jeder Polizeieinsatz Geld, es kostet dich jede geschlossene Einrichtung sehr viel Geld und du hilfst erstens den Jugendlichen persönlich, die dann ein gutes Leben haben können, selbst einen Job haben, ins System einzahlen mit ihren Steuern und so weiter. Und du hilfst als Gesellschaft auch durch dieses Geld so weit, dass diese Probleme langfristig gelöst werden können dadurch. Ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, aber wenn du dort investierst, sparst du dir in the long run sehr viel. Umkehrschluss, wir kürzen da, weil es eine kurzfristige Einsparmaßnahme ist, kostet dich langfristig sehr viel. Also das würde ich machen. Ich würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wo ich schnipsen könnte, würde ich das Geld für soziale und psychische Jugendbetreuung deutlich erhöhen. Weil es, das haben wir vorhin schon gesagt, weil es so viele Menschen gibt, die tagtäglich engagiert und motiviert und aus voller Überzeugung mit Jugendlichen arbeiten und da so viel tolle Energie reinstecken, dass ich finde, dass die noch viel mehr verdient haben. Und jetzt gar nicht nur die Löhne rauf, sondern stell noch 10 ein. Es können nicht genug sein, weißt du?
Was können wir jetzt tun, um diesen Jugendlichen auch zu helfen, aber auch um in unserer Gesellschaft das Bild zu korrigieren, da konstruktiv vorangehen? Was ist da der richtige Weg?
Eine Sache, die ganz zentral ist, um zu verstehen, wie es jungen Menschen generell geht, ist, in den früheren Generationen, das war eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, du hast gewusst, wenn ich arbeiten gehe, kann ich mir vielleicht irgendwann mal ein Haus kaufen und ich habe irgendwie einen Plan für meine Zukunft, ohne das glorifizieren zu wollen, wie es damals war. Heute gilt dieses Versprechen nicht mehr. Als Jugendliche stehst du da und du überlegst dir, was mache ich in den nächsten 2-3 Jahren? Wie zahle ich meine Miete? Ich zahle in ein System ein, werde ich davon jemals eine Pension kriegen? Ich weiß es nicht. Und ist das mit dem Klimaschutz nicht eh alles obsolet, weil die Welt geht eh den Bach runter? Es gibt überall Kriege, es gibt die Pandemie, es gibt die Klimakatastrophe. Wo ist die Vision, wo ist die Zukunft, auf die ich hinarbeite? Wo ist mein Versprechen? Und ich glaube, wenn dir dieses positiv gezeichnete Bild fehlt von, du bist ein Zahnrädchen in einem großen System, aber du bewirkst irgendwas, du hast einen Sinn, dann kann es auch leicht passieren, dass du abrutscht.
Und die Perspektivlosigkeit ist das Problem,
oder? Ja, Perspektivlosigkeit, genau. Also es fehlt uns einfach dieses Versprechen, diese Perspektive von, es wird schon gut werden.
Glaubst du daran, dass es gut werden wird?
Ein guter Freund von mir hat mir den Satz gesagt, ich bin ein Langzeitoptimist. Vielleicht nicht unmittelbar jetzt und nicht in den nächsten Monaten oder Jahren, aber ich glaube, auf lange Frist wird es gut werden. Aber es ist manchmal sehr schwer, dran zu glauben.
Danke, dass du da warst, Theo.
Danke dir für die Einladung.